Hallihallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen wöchentlichen Ausgabe in eurem Lieblingspodcast Splitscreen, der Gaming Podcast. Mein Name ist wie jede Woche Michael, frisch zurück aus dem Urlaub, überhaupt nicht erholt. Und an meiner Seite Rüdiger, der ist auch sehr belastet durch seine privaten Verpflichtungen. Hallo Rüdiger.
Hallo Michael, hallo liebe Zuhörer, willkommen bei dieser Ausgabe.
Rüdiger kann nämlich leider nicht zocken. Rüdiger hat Freizeitstress, so ein Ärger.
Ja, und nicht nur das, ich habe arbeitsmäßig ist er voll los. Also immer an selbst Brückentag habe ich gearbeitet. Wenn er nicht voll, aber voll. Also immer Vollgas.
Ja, also ich hatte es mir inklusive heute, wir nehmen ja freitags auf, 3 Tage Zeit, noch vom Urlaub zu erholen, bevor ich wieder zur Arbeit muss.
Ja, ich habe zumindest gestern einen Brückentag gehabt.
Habe übrigens...
Vatertag. Ohne Leiterwagel.
Ohne Leiterwagel. Wäre Freizeitstress gewesen, oder? Scheiß ja. Karren hinter dir herziehen.
Ja, da gibt es aber welche mit Akkubetrieb. Also wenn, dann hätte ich so einen 100 Pro. Gibt es dann jetzt so von Makita und von Bosch, wo du dann diese schönen Akkus neu hast und dann einfach nur auf... Ja... elektrisch halt hinter dir herziehst oder du dich hinterherziehen lässt.
Boah, weißt du, was ich richtig geil fände, was ich jedes Mal, wenn ich im Urlaub war, denke? So ein Koffer zum Draufsitzen mit Akku. Kennst du die? Die fände ich super.
Ja. Ja, aber da bringt mir ja nichts innen rein dann. Da gibt es doch diese One-Wheel-Dinger da, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Sowas wäre doch was, das kann man doch auch in der Nähe vom Koffer platzieren. Und dann seinen Koffer hinterherziehen. Das wäre nett.
Das ist schon wieder viel zu aufwendig, Rüdiger. Ich muss mich auf den Koffer setzen können und losfahren.
Das ist ein Teil mehr, ja.
Ja. Hab aber leider tatsächlich im Urlaub keine Videospiele mehr entdeckt. Ist das nicht schade?
Ja, es ist sehr schade.
Also ich habe natürlich ein paar Freizeitparks, ein paar Arcades gesehen, die stehen da immer rum. Das ist ja die einzigste Möglichkeit in Deutschland, eine Arcade zu finden in Freizeitparks. Aber ansonsten, da habe ich sogar recht interessante gesehen, wie Mario Kart und so. Also interessant im Sinne von, wo auch sonst in Deutschland. Und da habe ich mich aber natürlich nicht berufen gefühlt, mein Geld auszugeben, Rüdiger.
Ach, das hätte extra gekostet.
Ja, natürlich. Arcades und Freizeitparks sind Arcades wie überall. Natürlich kostet es extra.
Ja, aber ich habe, weil du das gerade sagst, ich bin ja eigentlich ein Riesenfan gewesen, weil es gibt es in Deutschland quasi nicht mehr, von so Spielhalle, Spielhöllen hat das bei mir früher geheißen. Oder bei meinen Eltern eher gesagt, Spielhölle. Gerade so mit Bezug auf Italien und so, sowas gibt es ja gar nicht mehr. Aber ich habe, meine ich, vor kurzem erst ein TikTok gesehen, dass jemand in Deutschland sowas wieder aufmacht, jetzt nicht so riesig oder so, aber dass sowas geöffnet hat und du aber nur einen einmaligen Eintritt zahlst und du kannst bei den Spielen, dann ist es wieder typisch, was man in Italien noch findet, mit so Tickets irgendwelche Dinger gewinnen und dann gegen irgendwelche Preise einlösen, aber da waren auch Standard-Videospiele dabei, also Arcade-Automaten. Aber mehr weiß ich, habe ich gerade nicht in Erinnerung. Ich habe mir gedacht, das ist eigentlich so eine Kultur, die Deutschland nie wirklich gehabt hat, das ist dann immer alles ein bisschen verrucht gewesen, aber dennoch gab es, selbst bei mir am Ort, also sorry für den Ausflug jetzt, aber das ist halt einfach cool gewesen. Wir hatten eine Eisdiele am Ort, die im Winter natürlich wenig Eis verkauft und dann hat er in seinen Mini-Raum hinten ein paar Automaten reingestellt und da war ich mit meinem Spezi immer. Ja, mei, das war cool. Ja, deswegen hättest du ja sein können, dass es irgendwie All-In ist, All-Inklusive oder so.
Nee, ich hatte tatsächlich nur einen Videospiel-Encounter. Einen Videospiel-Encounter in meinem ganzen Urlaub, Rüdiger. Und, warte. Ich hoffe, ich habe das richtige Video. Ich halte jetzt einfach mal mein Handy ans Mikro und hoffe, dass halbwegs, Ich hoffe, dass halbwegs was rüberkommt, ne? Also.
Aber nicht das Falsche, gell?
Was sagt uns denn diese Musik, Rüdiger?
Mich erinnert es eigentlich nur an eines deiner ehemaligen Lieblingsspiele.
Ja, genau. Eines meiner ehemaligen Lieblingsspiele, das ist die Titelbildschirmmusik, manchmal auch in der Taverne, glaube ich. Ich bin mir gar nicht sicher, wo sie es überall verwurstet haben. Von Sea of Thieves. Und woher stammt dieses Video, Rüdiger?
Von einer PlayStation?
Nein. Dieses Video wurde aufgenommen vor der Heidepark hat so eine Piraten-Stunt-Show. Haben sie einfach knallhart, also natürlich nicht während der Show, sondern die Kulisse ist mit verschiedener piratiger Musik beschallt. Wenn die Show gerade nicht läuft, nur dran vorbeiläuft, läuft da einfach die Sea of Thieves Titelmusik. Ob sie dafür die Rechte haben, du?
Gute Frage. Schick heute mal einen Hint an Röhr.
Oh,
Die brauchen eh jeden Euro.
das wäre lustig irgendwie.
Naja, aber vielleicht ist es ja Free Musik, irgendwie Royalty Free oder irgendwie sowas.
Es kann schon sein, dass die sowas gemacht haben, ja. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall Rare eigene Musik. Wenn, dann haben die selber das gemacht. Aber sehr interessant.
Und ich dachte, da ist der PlayStation gefunden, weil Sea of Thieves muss ja richtig erfolgreich gestartet sein auf der PlayStation.
Ja, dann würde Rare vielleicht schon mal nicht geschlossen. Ist doch ein gutes Zeichen, Rüdiger.
Naja, irgendwie sind sie ja schon geschlossen, oder nicht? Ich meine, was haben sie denn noch? Kommt ja nichts außer Sea of Thieves im sechsten Jahr.
Ja, ich bin mir ja ganz sicher, dass wir demnächst was zu Everwild sehen.
Ah, ich bin mir da nicht sicher.
Damit sind wir ja schon ein bisschen im großen Thema der Woche, Rüdiger. Ich habe ja noch vor meinem Urlaub gesagt, ich weiß nicht, wie viel ich nächste Woche mitbekomme, weil ich bin sehr viel unterwegs, war ich auch. Aber da konnte ich ja nicht drüber hinwegsehen. Das war ja unmöglich, nicht mitzubekommen, dass ein paar Bethesda-Studios, ZeniMax-Studios, um genauer zu sein, geschlossen wurden. Von Microsoft. Erst Fettkohle raushauen mit dem ehemals dicksten Deal der Gaming-Geschichte und dann die Studios dicht machen. Und da gab es ein bisschen Stirnrunzeln in der Community und Fangemeinde. Oder meinst du, ich habe das falsch umschrieben?
Nö, ich glaube, du hast es sogar noch sehr positiv ausgedrückt, weil eigentlich ist meines Erachtens Stirnrunzeln schon zu wenig bei dem, was die Community betrifft, was selbst der ein oder andere, der jetzt auch aus seiner Professionalität raus geschrieben hat oder mitgeteilt hat, was er denkt, das war ja schon viel mehr dramatisch. Also viele fühlen sich ja richtig verraten oder ja, für abgehängt im Sinne von, das ist nicht mehr meine Brand, ich will da nichts mehr tun und belogen fühlen sie sich ja teilweise. Also da sind ja alle Facetten an Emotionen hoch.
Ja, zwar geschlossen werden. Roundhouse Studios, Alpha Dog Games, Arcane Austin und Tango Gameworks. Und ich war ein bisschen Fahrt in den Podcast bringen, Rüdiger. Also.
Ich bin jetzt gespannt. Haus raus.
Roundhouse Studios ist tatsächlich so ein bisschen außerhalb meines kann ich zuordnen. Kannst du mir vielleicht gleich noch helfen. Aber Alpha Dog Games ist zum Beispiel hat das den super Mobile-Titel Mighty Doom gemacht. Da muss ich halt sagen, kann ich auch verstehen, wenn man das schließt.
Okay.
Arcane Austin ist Ja, Rüdiger, dann würde ich auch sagen, insgesamt, wie es der Branche gerade geht und nach dem, was sie mit Redfall abgeliefert haben, muss ich sagen, also schön ist natürlich nicht, man hätte die auch zurück auf was setzen können, was sie können. Allerdings haben die ja betont, dass sie Redfall machen wollten, wie es ist. Und wenn die das unbedingt wollten und dann so reinscheißen, dann ist, also wenn man die Branche insgesamt ansieht und was da so passiert, das ist zumindest auch noch ein berechtigter Kandidat, um geschlossen zu werden. Das ist jetzt einfach meine harte Einordnung. Was ich überhaupt nicht verstehe tatsächlich, ist Tango Gameworks. Warum? Tango Gameworks hat zuletzt Hi-Fi Rush gebracht, war ein scheinbar relativ großer Erfolg. Gleichzeitig hat man mittlerweile irgendwelche Xbox-Dudes gesagt, wir brauchen Achtungserfolge, wir brauchen guten Ruf, wir brauchen kleinere Spiele, die Erfolge sind. Und Hi-Fi Rush repräsentiert ja all das. Da verstehe ich halt also wirklich auch wenn ich mal pro Microsoft denke, kann ich die Schließung von Tango Gameworks mal überhaupt nicht verstehen. Jetzt darfst du mich verbessern und schelten und mir sagen, was zur Hölle Roundhouse Studios doch gleich war.
Ja, aber Roundhouse Studios konnte jetzt auch nicht ganz schnell helfen. Also, ich finde, bei vielem hast du recht, dass kann man tatsächlich so sehen, dass die ja einfach keinen Beitrag geleistet haben. Das glaube ich ist aber Xbox-Microsoft-Thema insgesamt, aber das kommen wir sicher noch im Verlauf des Gesprächs dazu. Und auch wenn du sagst, Hi-Fi Rush war wohl ein Erfolg, dann ist mir immer noch unklar, woran Erfolg denn gemessen wird bei Microsoft. Weil nach 3-4 Wochen war ja von dem Titel überhaupt nichts mehr zu hören. Und jetzt auf der PlayStation hat es auch nicht so mega eingeschlagen, weil die drei Microsoft-Games zusammen haben deutlich weniger Spieler als Sea of Thieves zum Beispiel. Wobei es jetzt auch keine große Überraschung ist, muss man ja sagen. Und ist nicht dieser Tango Gameworks-Chefe ja mit japanischen Namen, ist der nicht schon vor einem Dreivierteljahr oder so weg mit einer Kernmannschaft? Und wirbt er nicht jetzt schon um die restlichen Leute, die da blimsern? Also für mich war das halt im... Also eine Ebene nach oben. Ich glaube, und das haben wir bei dieser ganzen Activision-komischen Übernahme, ich glaube, immer wieder mal thematisiert, es geht am Ende des Tages immer nur um Geld. Und wenn du mit diesen Dingen, die hier Redfall heißen, die Hi-Fi Rush heißen, die, was weiß ich, wie heißen, Mighty Doom, wenn du da einfach kein Geld generierst. In jeglicher Hinsicht, Microsoft müsste ja mindestens dann, weil es eigene Studios sind, Game Pass-Steigerungen, Abonnentensteigerungen generieren. Dann ist halt irgendwann der Punkt erreicht, wo du sagen musst, wie geht's weiter? Was mich super überrascht hat bei diesem ganzen Thema ist, dass ja, zum Beispiel bei Redfall, das Game ist ja mittlerweile in einem richtig guten Stadium, dass diesen Monat noch ein Update käme wäre, dass das DLC nicht mehr fertig gemacht werden muss, dass bei Hi-Fi Rush sie für einen zweiten Teil gepitcht hätten und quasi jeder, der da irgendwo in diesen Spielestudios war, quasi so dermaßen vom Kopf gestoßen worden ist, dass sie jetzt geschlossen werden. Und es ist ja quasi nur die Spitze des Eisbergs. Es gibt ja bei Bloomberg Berichte, dass sehr, sehr viele Leute in den Bethesdas Abfindungsangebote gekriegt haben. Also sie sollen freiwillig sich verpissen, um das jetzt einmal ganz krass kapitalistisch zu sagen. Und das ist am Ende des Tages doch ein bisschen Überraschung, dass die heile Welt doch nicht so heil ist und man halt jetzt irgendwie auf Teufel komm raus diese 70 Milliarden einfach wieder reinholen muss. Und das Erste, was halt immer funktioniert, ist Leute weg, Kosten reduzieren.
Ja.
Naja, ich meine, die Spiele haben meines Erachtens keinen finanziellen Erfolg. Aber das liegt auch ein bisschen an denen in der Strategie, die nicht mehr funktioniert, glaube ich. Und ja, wenn die Spiele keinen Erfolg mehr haben, dann muss das halt, muss konsequent sein, muss sagen, macht man nicht mehr. Komisch ist ja nur, dass dass, was nicht, Azenimax, dass sie Leute suchen, also einstellen wollen, weil sie so viele Projekte am Laufen haben. Also es ist, sind halt alles so Hotspots, die vermissen lassen eine Strategie. Und das ist das, was, glaube ich, die wenigsten verstanden haben. Was die Strategie jetzt ist von Xbox bzw. von Microsoft.
Naja, Geld verdienen. So Spiele wie Hi-Fi Rush, Rüdiger, finanzieller Erfolg ist ja auch, wenn die rauskommen und im Game Pass sind und die Abonnenten nicht, weil nichts kommt, den Game Pass kündigen. Also, man muss ja erstmal genug liefern können, um den Status quo an Abonnenten zu halten. Und da sind ja solche Spiele auch ein Lückenfüller für. Klar, dass das dann kein finanzieller Erfolg wird, wenn die alle im Game Pass gespielt werden. Jedenfalls, wenn man nach Verkaufszahlen angeht. Aber man muss ja auch irgendwie damit rechnen, dass so ein Game Pass-Abonnent, wenn ein halbes Jahr gar nichts in Aussicht wäre, sagen würde, ja, dann kündige ich mein Abo jetzt mal oder so. Oder gehe zurück auf Game Pass Core für ein halbes Jahr. Also auf lange Sicht könnte ich mir das durchaus vorstellen, dass das ein Problem werden könnte für Microsoft, wenn sie jetzt auch noch die erfolgreichen Dinge, die sie haben, wegschließen. Weil was wollen sie denn dann machen?
Ja, zum alten Modell zurück? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also es ist ja offensichtlich, dass sie mit den Erfolgen, finanziellen Erfolgen hadern und deswegen jetzt aktiv werden. Und
es wurde ja gleichzeitig gesagt, dass sie am Game Pass auf jeden Fall festhalten wollen. Also gut, die sagen viel, wenn der Tag lang ist, aber die werden wohl, also da schätze ich sie für klug genug ein, dass sie nicht jetzt sagen, wir wollen am Game Pass festhalten und es dann innerhalb von 2 Monaten ändern. Dann gucken sie sich das vielleicht noch in Jahren oder so und dann, aber das ist ja, die Zukunft kennt man nicht. Aber so, wenn sie jetzt momentan der Meinung sind, wir wollen am Game Pass festhalten, dann müssen sie auch der Meinung sein, sie müssen da Inhalte bringen. Das meine ich.
Ja, aber ich glaube, dass sie jetzt kalkulieren oder kalkuliert haben schon und das Ergebnis halt nicht zufriedenstellend ist, was denn zum Beispiel passiert, wenn sie die Call of Duties in den Game Pass machen. Das wird einfach sich finanziell nicht auszahlen, weil du nicht so viele Abonnenten generierst für einen Game Pass, wie du durch einfach Standardverkäufe generierst. Das wird das einfach nicht wettmachen. Und das haben sie jetzt Wunder oh Wunder mitgekriegt. Und deswegen kann es sein, dass es eine kleine Strategie darum gibt und dass sie irgendeinen tollen Grund oder irgendwas auslegen, warum es denn so wirklich super ist, dass man jetzt die Call of Duties auch zukünftig nicht in Game Pass macht oder halt dann nur mit einer zeitlichen Verzögerung, wo sie eh schon weg sind. Und den Preis wirklich dramatisch erhöhen. Da gibt es sicher irgendeinen Schwellwert, das haben sie sich sicher ausgerechnet. Ihre KI, wo sie mit investiert sind, konnte es sicher ganz toll ausrechnen. Und das führt halt meines Erachtens wirklich dazu, dass viele andere jetzt darunter leiden müssen. Und einmal ganz ehrlich, was ist denn der Output von den Microsoft Studios? 3 Spiele pro Jahr von 21 Studios oder sowas? Also da haben sie ja auch ein bisschen, sage ich seit Jahren, da haben sie halt auch ein bisschen ein Problem, wenn das der Output ist für den Game Pass. Also wenn sie selber nichts generieren für den Game Pass, dann stagnieren halt die Abozahlen. Und wenn du dann sowas wie Hi-Fi Rush lang jetzt dann auch nur exklusiv im Abo hast, kein Physical Release und keine Ahnung was, wie soll sie das denn dann jemals refinanzieren? Und so blöd das klingt, aber irgendwie erinnert mir das an den doch ein bisschen verhassten Jim Ryan, der gesagt hat, Game Pass wird nie ein Erfolgsmodell sein. Und für mich schaut es tatsächlich so aus, dass das jetzt ein Problem ist, dass sie einfach zu wenig stark wachsen, um das, was sie alles investiert haben, nur über Game Pass rauszukriegen. Also da braucht's was. Und wie gesagt,
Also ich habe aber auch gelesen, dass sie auch am Game Pass Day One Release festhalten wollen. Das muss auch irgendjemand von den Microsoft-Dudes gesagt haben. Das heißt ja, wenn First-Party-Titel weiter Game Pass Day One kommen, dann ändert sich da schon mal nichts, Rüdiger.
Ja, aber sie haben, das ist wahrscheinlich, was du gehört hast, das ist dieses Bloomberg-Interview von der Sarah Bond, das übrigens ein dermaßener, nichtssagender Antwort auf die Fragen war, warum man Tango Games geschlossen hat zum Beispiel und dann in dem Zusammenhang einfach nur rumgeschwurbelt hat mit irgendwelchen Sätzen und dass es man immer an Day One festhält. Das war erst gestern oder vorgestern, dieses Bloomberg-Interview. Dann muss ich sagen, war das so ein Geschwurbel, dass ich da darauf wirklich gar nichts gebe, sondern dass das dass alles offen ist. Und Day One kann man ja immer nur sagen, halt ohne Call of Duty. Alle Activision, aber Call of Duty ist unser, keine Ahnung was, da fällt einem doch schon was ein, hundertprozentig.
Nix da, das ist ein First-Party-Game und ich glaube, also ich glaube, dass die verbleibende Microsoft-Community sind ja eher die Eingeschworenen, weil alle anderen haben mittlerweile eine Playstation. Und die haben da ein bisschen Feuer drin. Ich glaube, sie können sich schlichtweg nicht erlauben, zu sagen, Call of Duty kommt jetzt nicht in Game Pass. Vielleicht das nächste noch, weil man da noch irgendwelche Sony-Deals, die noch ausgehalten werden müssen, vorschieben kann. Aber ab dem übernächsten, glaube ich, können sie sich schlichtweg nicht erlauben, weil dann die Community sauer wäre und sagen würde, tschüss, oder den Game Pass mal deabonnieren würde oder sowas. Einfach nur, weil das ist die Kerngruppe, die noch übrig ist, das sind die ein bisschen tiefer im Thema sind und es nicht einfach nur so schlucken, meiner Meinung nach. Und
naja, die Frage ist, was der Break-Even-Point ist. Also wir voll können deabonnieren und kaufen Call of Duty trotzdem.
Ja, man kann natürlich auch den Game Pass abschaffen, indem man dafür sorgt, dass ihn gar keiner haben will.
Ja, oder halt einfach nur Resterampe drin hat irgendwie.
Ich glaube tatsächlich übrigens, dass sich Call of Duty am ehesten auch im Game Pass lohnen wird. Nur um da mal meine Meinung reinzubringen, weil die haben ja so viel Geld mit Ingame-Käufen, Rüdiger. Die müssen doch Call of Duty gar nicht verkaufen.
Naja, aber würdest du drauf verzichten? Also, wie gesagt, ich bin da fest davon überzeugt, dass die jetzt festgestellt haben, dass Game Pass einfach nicht diese Steigerungsraten hat und dass es schwierig ist, mit diesen Day-One-Releases im Game Pass wirklich Geld zu verdienen. Nur Geld zu verdienen. Und bei Call of Duty ist es noch viel schlimmer. Würdest du auf x Millionen verzichten durch Call of Duty-Verkäufe?
Ich glaube,
auch wenn es erfolgreich wäre durch Ingame-Verkäufe?
Ich glaube schon, wenn man ein entsprechendes Modell fährt. Sea of Thieves beweist das ja im Prinzip tatsächlich. Die haben arschteure Call of Duty-like Ingame-Verkäufe und finanzieren das Ding. Und das ist ein finanzieller Erfolg. Trotz Game Pass Day One Release seit Jahren damit, Rüdiger. Es hat noch kein Update nichts gekostet. Es hat Day One Game Pass Release gehabt.
War das wirklich Day One Game Pass,
Sea of Thieves? Es war eins der ersten Microsoft-Spiele, die Day One in Game Pass kamen.
Na, ich weiß noch, dass ich da nämlich die Disc, als es vorgestellt war, das mir bei Amazon vorbestellt habe.
Ja, das ist ja.
Game Pass noch nicht an der Ding, aber das kann natürlich schon sehr viel früher gewesen sein.
Ja, wahrscheinlich war das sehr viel früher, so hat. Da ging dein Leidensweg im Game Pass los, Rüdiger, dass du die Spiele kaufst. Aber ja. Ich habe das Day One gespielt und das war Day One im Game Pass. Ich habe das erst nach Jahren irgendwann mal für einen Euro habe ich gekauft. Dementsprechend kann ich dir ganz sicher sagen, da ich Day One gespielt habe, war es auch Day One im Game Pass.
Ja, weiß ich nicht mehr ganz genau. Ja, aber irgendwie scheint es ja auch nicht so, weil sonst hätten sie es nicht für die PlayStation gebraucht. Sie wollen einfach noch mehr melken.
Naja, jetzt.
Oder Geld verdienen oder keine Ahnung was.
Jetzt nach weiß Gott wie vielen Jahren ist klar, dass dann irgendwann mal ein neuer Wind reinkommen muss. Also, dass man es dann halt auch noch auf der PlayStation veröffentlicht, dass es für die neu ist, dass man es da verkaufen kann und dass man dann auch noch die Ingame-Käufe, die kurbelt die auch wieder an, zumindest eine Zeit lang, wenn eine neue Käufergruppe erschlossen wird. Aber ich gehe mal davon aus, dass auch ein Jahr reichen würde für einen finanziellen Erfolg, wenn man es dann halt nicht so lange weiterentwickelt. Ich glaube auch, dass es gut für Call of Duty wäre oder für Microsoft. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das machen. Dass so ein Call of Duty tatsächlich mehr das Sea of Thieves-Ding fährt. Dass es länger versucht wird, am Leben zu halten und dafür die einzelnen Call of Duties seltener erscheinen. Also alle 2 Jahre oder so. Dass es mehr diesen Service-Game-Charakter gibt, dass man mehr Ingame-Käufe in einem Call of Duty machen kann. Ich glaube, das könnte aufgehen. Eben nur, weil die so eine breite Spielerbasis haben noch. Wenn sie nicht das nächste auch verkacken. Wenn sie das natürlich das nächste so verkacken wie das letzte, dann nehme ich alles zurück, Rüdiger.
Naja, aber finanziell ist scheint es ja nicht ganz unerfolgreich zu sein, das aktuelle.
Ja.
Ja, wenn man bessere Zahlen hätte, kann man das alles ein bisschen ausrechnen, wie oft sich Call of Duty auf der Xbox verkauft hat, wie viele Game Pass Ultimate Abonnenten es gibt. Das wissen wir ja alles nicht, weil dann kannst du sagen, ab welcher Zahl es sich lohnt. Aber ich glaube, dass das immer drin wäre. Also, dass die Call of Duty mehr verkauft als die ganzen Risiken mit Game Pass. Und da müsstest du schon nur wegen Call of Duty eine Preiserhöhung auf 20 Euro machen.
Ja, mei. Wenn man dann halt noch viele andere Spiele kriegt, zum Beispiel, wenn man viele andere Studios hat und sie nicht schließt, dann ist das ja auch noch in Ordnung, Rüdiger.
Naja, Studios nutzen ja nichts, Spiele braucht man.
Ja. Schon.
Ja, und sie wollen ja Smaller Games, die Prestige und sagt der Matt Booty sogar.
Genau, das war also, das war das, worauf ja. Ich angespielt habe. Das wäre exakt Hi-Fi Rush gewesen. Ein Smaller Game, das Prestige gebracht hat. Von Geld brauchen wir da gar nicht reden. Es war exakt seine Beschreibung. Smalles Game und Prestige. Drum. Keine Ahnung. Das verstehe ich nicht. Bei dem einen Spiel verstehe ich es nicht. Bei allen anderen halt schon. Ob es jetzt... Ja, wahrscheinlich war es bei Redfall auch tatsächlich günstiger, die DLCs zu refunden, was sie ja versprochen haben, als sie noch weiterzuentwickeln. Drum, Redfall, da verstehe ich dann schon auch ein bisschen. Wir werden geguckt haben, wie viele Leute haben das denn gekauft. Wie viel kostet es, das Team weiter am Leben zu erhalten, dass sie die DLCs noch entwickeln können? Und dann haben sie entschieden, alles um allem sind die Refunds günstiger.
Ja. Mit Sicherheit.
Weil die konnten ja bestimmt ganz klar ausrechnen, was, also ganz klar nicht, aber relativ klar ausrechnen, was die DLC-Entwicklung jetzt noch kostet. Das muss ja auch alles halbwegs balanciert ins Spiel, wie es jetzt ist, eingebunden werden. Das ist auch immer nicht so leicht. Das kostet ja auch Zeit und Gehirnschmalz und weiß der Teufel was. Und am Ende Geld. Und da Redfall so einen desaströsen Start hatte, werden es halt kaum Leute überhaupt noch spielen, die ja, also die werden keine große Hoffnung haben, dass da noch so DLC-Verkäufe so nebenbei dazukommen. Weil warum auch? Wer denn? Und dann hätten sie es hier nur für die entwickelt, die schon bezahlt haben. Dann lässt sich ja klar ausrechnen, ob die 10 Refunds nicht günstiger sind, Rüdiger.
Ja, ich glaube, 11,5 waren es schon.
Also das überrascht mich dann überhaupt nicht. Und was die Sarah Bond übrigens in dem Interview, ich glaube, das war auch sie, auch in dem Interview auch noch gesagt hat, bei der nächsten Xbox dreht sich alles nur um Power, wurde nochmal zitiert, Rüdiger. Dreht sich...
Ach ja, genau.
Ich habe überhaupt durch die ganzen Meldungen gedacht, oh, da schmeißt aber jemand panisch mit positiven Meldungen um sich, um die negativen zu überschatten, ob das wohl funktioniert.
Ja, ich habe einen Ausschnitt gesehen, wo sie eben von der Bloomberg-Reporterin, da gibt es bei denen irgendwie gerade zur Konferenz oder was, wo sie dann eben gefragt worden ist zu diesem Tango-Gedöns, und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass sie da ein bisschen damit erhadert, dass die Studios geschlossen worden sind, also dass sie da nicht vollends dahinter steht. Und was machst du dann in aller Panik? Einfach nur die besten positiven Nachrichten, die du überhaupt irgendwo mal vielleicht hast, einfach raushauen, eins nach dem anderen, ohne auf die Fragen zu antworten, die du gekriegt hast. Ja, das habe ich ja gelesen. Es wird ein Power-Jahr und Power und Power-Games und Power-Konsole und nur Power.
Ja, blöd, dass das halbe Jahr schon fast rum ist, gell?
Ja, aber wir werden ja nächsten Monat eine super
Power,
eine super Show sehen, und das Redacted Game wird da mega sein, wirst du sehen. Ach, Michael, ich finde das, weiß ich nicht.
Ja.
Das ist eigentlich, manifestiert sich das jetzt langsam, was wir seit Wochen und Monaten ja schon fühlen. Dass da was nicht stimmt bei Microsoft. Dass sie irgendwo, also bei Xbox, dass da irgendwas im Busch ist. Vielleicht braucht es mal wieder einen neuen Chef.
Überraschend positiv zum jetzigen Chef geäußert hat sich übrigens auch Mike Tabarra. Hast du das mitbekommen?
Naja, vielleicht möchte er einen Job.
Microsoft-Xbox-Flüchtling und Ex-Blizzard-Chef hat gemeint, dass er Phil Spencer kennt, dass er so ein bisschen nachvollziehen kann und dass er es nicht schön findet, was ihm für Vorwürfe gemacht werden. Also ich sage das jetzt schwer in meinen Worten und schwer verfälscht, weil er ihn ja kennt und weiß, dass ihm das nicht leicht gefallen ist und dass er auch Gefühle hat und dass er sowas nicht auf die leichte Schulter nimmt und dass er sicher sehr traurig ist, und dass er das sagt und sagen kann, obwohl er nicht mit jeder Entscheidung von Phil Spencer in der Vergangenheit einverstanden war, was man ja weiß. Ich weiß immer noch nicht genau, was er meinte, aber es wird schon klar, dass da schon irgendwann mal was war. Und ja, dass er das eben trotzdem so sieht. Und das kam zumindest Unterstützung aus einer für mich unverhofften Richtung, Rüdiger.
Ich bin mir auch nicht sicher, inwieweit Phil Spencer hier wirklich der entscheidende Treiber ist von diesen Dingen. Weil, denk einmal, zuletzt gab es immer mal ein bisschen unterschiedliche Positionen zwischen dem CFO und Phil Spencer und dem CEO von Microsoft. Da gab es immer so kleine Nuancen unterschiedlich, die jetzt im Nachhinein vielleicht dann doch dramatischer waren, als wir glauben wollten. Also vielleicht musste er einfach nur ausführen. Ich meine, wenn es um Finanzen geht, Ober sticht halt unter, und dann musst du halt einfach aktiv werden. Und ja, was ist das für eine Aussage von diesem Mike Tabarra? Also, keine Ahnung. Vieles ist natürlich schon so emotional von der Fangemeinde hochkocht worden, das ist schon klar. Weil für mich ja schon ein bisschen mitschwingt, dass sie halt lang, zuletzt nicht mehr, aber sie haben lang einfach immer anders kommuniziert und sie haben gesagt, wie toll das ist und wie viel Freiheiten und Kreativität sie in ihre Studios haben und dass man machen kann, und dann jetzt so knaller Fall. Vor kurzem die Entlassungen bei Activision, jetzt das Closing der Studios, wobei ich keine Zahl in Erinnerung habe, wie viele Mitarbeiter das dann am Ende des Tages sind. Also das ist...
es werden ja auch nicht alle entlassen. Ein paar sollen ja innerhalb von Bethesda umversetzt werden. Habe ich noch irgendwo aufgeschnappt. Wahrscheinlich der kleinere Teil, aber groß genug, dass man es melden kann.
Naja, bei jedem Stellenabbau wird das dann immer irgendwie erwähnt, dass man ja die offenen Stellen durch die, die betroffen wären, auch besetzt. Was ja dann dadurch deutlich sozialverträglicher ist.
Ja. Ach ja.
Viele sehen ja gar keine positive Zukunft mehr von Xbox.
Ja, also ich derzeit auch nicht, Rüdiger. Ich derzeit auch nicht. Also von Xbox als Marke vielleicht auf dem PC, aber von Xbox als Konsole, also ich sehe langsam, sehe ich auch schwarz. Für Xbox als Marke auf der PlayStation sehe ich vielleicht auch eine Zukunft, Rüdiger. Ich sehe sogar für den Game Pass eine Zukunft, aber ja, so konsolenmäßig, ich würde sagen, eine kommt noch.
Eine bloß, ne?
Ja.
Naja. Sind auch dann noch 10 Jahre ab heute.
Ja, und die wird dann halt aber auch nicht mehr so gut laufen und dann bricht einiges an Unterstützung weg und noch mehr Käufer brechen weg und dann war es der tödliche Abgesang. Die müssten so richtig einen raushauen, um länger. Wir müssten Power, Rüdiger. Power bräuchte es. Power.
Ja, die Kombination aus Power und Games und Services drumherum und da haben sie ja gerade glückliche Händchen gehabt die letzten 10 Jahre.
Wen hättest,
ganz offen sagen.
Wen hättest du denn gerne als neuen Xbox-Chef?
Ach, dann Jim Ryan. Keine Ahnung.
Hätte Zeit.
Nein, nein. Was denn? Da hab ich keinen Namen, weil da kenne ich die alle nicht. Ich glaube nur, dass es, also für mich ist ja nicht nur Phil Spencer, da gibt es noch ein paar andere, die ich ja, einfach mal sagen würde, ob die noch die volle, ob die noch brennen für ihren Job. Ob die noch alles dafür tun, auch nicht finanzielle Ziele zu erreichen. Eine zufriedene Community. Ob das dieser Matt Booty ist, ob das die Sarah Bond ist, die ist ja zwar erst recht frisch aufgestiegen, in Anführungszeichen, aber auch schon ewig dabei. Ich weiß nicht, ob die das einfach noch drauf haben. Manchmal braucht es einfach einen frischen Wind. Ich meine, was nichts bringt, ist, wenn da irgendjemand drauf sitzt, der von Gaming keine Ahnung hat. Also das ist klar. Aber jemand mit was, also ich weiß nicht. Das ist nur so ein Gefühl, dass da vielleicht ist es auch nur das Gefühl und es hängt wirklich nur an den Finanzen. Es ist wirklich nur, dass es einfach nicht so gut ausschaut, weil wenn es bei den Veröffentlichungen der Quartalszahlen immer heißt, hier so von so viel Prozent rauf und runter, dann wissen wir immer nicht, was das absolute Zahlen sind. Weil es kann ja sein, dass sie einfach defizitär sind. Insgesamt. Also keine Gewinne erwirtschaften.
Ja, meinst
du? Am Ende des Tages musst du die 70 Milliarden heute wieder reinholen.
Ja, einfach mal sammeln gehen.
Crowdfunding.
Normalerweise hat Call of Duty ja als erstes DLC immer so ein Wir-unterstützen-unsere-Truppen-Paket, Rüdiger. Vielleicht einfach mal wir unterstützen Phil.
Nö, das muss dann schon amerikanische Wirtschaft oder so heißen. Das mehr mitmachen auf anderen Plattformen. Der Inflation Reduction Act, hier könnt ihr unsere Wirtschaft unterstützen und ganz klein steht dann, Microsoft bekommt 70%, der Rest geht an.
Und dann habe ich noch was mitgekriegt, recht frisch. Und wir sind immer noch bei Microsoft. Der Mobile Game Store soll im Juli launchen, Rüdiger. Und da lacht er schon. Weil ja, der Mobile Game Store soll erstmal nur eine Website sein. Und jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Die Begründung dafür ist, dass man im Gegensatz zu einem Mobile Game Store als App über die Website mehr Plattformen erreichen könnte. Und was für Plattformen will er denn erreichen? Also bei Android geht die App über Mobile Game Store als Website. Selbst wenn man den so vermarktet kriegt, dass ihn 3 Leute aufrufen, musst du dann hier Installationen von der Quelle zulassen und so. Das macht es eigentlich komplizierter. Und welche Plattform? Ich meine, ein Sideload auf iPhone dürfte nicht hinhauen, deswegen.
Doch.
Welche denn noch?
Mit dem nächsten iOS-Update mit 17.5, das jetzt nächste Woche am Dienstag angeblich kommt, kannst du App-Installationen von der Website machen. Also über einen direkten Link. Hinter diesem Web-Store, also App-Store-Web-mäßig, steckt eigentlich nur dahinter, dass sie weder Google noch Apple das Geld geben wollen. Weil trotz, also jetzt wenn wir mal in der EU bleiben, trotz diesem DMA wollen ja beide nach wie vor Geld für Installationen und keine Ahnung was. Du könntest ja einen App-Store auf die Plattformen lassen. Das wollen sie nicht, weil sie Angst haben, dass sie dann wieder nichts verdienen mit ihrem App-Store. Aber der Rest, der funktioniert, also das ist ja sowieso eine Voraussetzung dafür. In der EU, in Amerika bin ich gespannt, was das bringen soll und wie das funktioniert. Und ja, ich meine, mir fällt auch ein bisschen die Fantasie, welche Plattformen das noch sein können, außer die Android- und die iOS-Plattform. Also was gibt's denn da noch?
Ja, nichts.
Fire TV, WebOS, auf dem Fernseher von LG?
Nee.
Keine Ahnung?
Nee. Das sind alles zune Systeme. Das geht einfach nicht, Rüdiger. Nö. Ich sehe da überhaupt keinen Sinn dahinter. Ich finde tatsächlich, dass sie sich das Leben sogar selbst schwer machen, wenn es nicht zumindest unter Android eine App ist. Also, das ist doch schon wieder eine Totgeburt. Und dann wollen sie das starten mit ihren eigenen Spielen, wie Candy Crush. Was ja auch okay ist, und später anderen Entwicklern den Zutritt geben. Was ja grundsätzlich für so einen langsamen Rollout auch okay ist. Aber ich überlege das jetzt aus meiner Sicht. Wenn ich unbedingt Candy Crush spielen will, Rüdiger, welchen Vorteil soll ich denn davon haben, dass ich umständlich diese App aus dem Browser raus installiere, im Vergleich zu, ich gehe in Google Play Store, gebe Candy Crush ein und habe es installiert?
Ja, ich weiß es nicht.
Also,
kann ich da nicht beantworten, Michael.
Ich gehe jetzt mal davon aus, Xbox Achievements wird es nicht geben. Das wird vielleicht zumindest die Hardcore-Community noch ein bisschen ziehen. Wenn doch, bin ich erstmal dabei, aber ich gehe einfach davon aus, das passiert nicht. Und ansonsten sehe ich nichts, außer die Neugier für diesen Podcast natürlich. Aber als normaler Nutzer sehe ich nichts, was mich dazu bringen könnte, diesen App Store zu verwenden. Und selbst was die Neugier für diesen Podcast angeht, natürlich werde ich ihn verwenden. Ich werde ihn mir angucken. Ich werde hier drüber lästern. Und danach werde ich ihn wahrscheinlich nie wieder benutzen, wenn die nicht noch irgendwie mit einem Mehrwert ums Eck kommen.
Das Einzige, was man vorstellen kann, ist, dass halt die In-App-Käufe ein Stück billiger sind. Also dieses typische Fortnite-Thema.
Ja, aber die will ich ja nicht, die In-App-Käufe. Ich will ja die Apps.
Naja, aber wenn du Candy Crush spielst, wirst du früher oder später In-App-Käufe wollen.
Ja, nö. Ja, dann will ich, wenn ich das aus dem Xbox Store habe, dann will ich, dass die In-App-Käufe nicht benötigt werden, weil ich habe einen Game Pass-Abonnent, Rüdiger. Dann möchte ich bitte, als Game Pass-Abonnent möchte ich dann Vorteile haben. Das sehe ich dann auch noch ein. Das ist, naja, dass sie sowas auf die Art regeln können. Das würde ich noch einsehen. Aber dann wäre es halt auch mehr ein Side-Projekt, ein zusätzlicher Bonus für Game Pass-Abonnenten, aber kein konkurrenzfähiger App Store.
Ja, aber wenn wir bei dem In-App-Käufe bleiben, in der Theorie, was man immer so hört, könnten sie ja 30% günstiger sein. Das heißt, wenn du vorher irgendwas für einen 10er verkauft hast, verkaufst du es für 7, da wirst du ein paar wenige wahrscheinlich schon bewegen auf deine Plattform. Aber die Masse wird das gar nicht mitkriegen, dass es jetzt diese Möglichkeit gibt, weil jeder schaut natürlich in dem eigenen App Store auf seinem Gerät seiner Wahl, wo er ist. Also, und dann würde er einfach da kaufen, weil er gar nicht weiß, dass es woanders billiger ist, und so viel Werbung können sie gar nicht machen, dass sie das so durchsetzt, meiner Meinung nach. Also ich bin da super skeptisch, was der Mehrwert von so diesem App Store sei, also, und wie das auch funktioniert, also technisch. Das muss ja aufwendiger sein als die integrierten App Stores.
Ja, natürlich. Du musst es, ich kann es dir von Android aus sagen, runterladen die Datei, und ich glaube, das Handy würde sie sogar gleich installieren, wenn man mal freigegeben hat, dass das darf. Aber du musst die App-Installation aus dieser fremden Quelle zulassen erstmal. Das ist aufwendiger. Und davor musst du bereit sein, diesen App Store zu finden und anzusurfen und zu nutzen. Das ist alles nicht so, wie es der tägliche 0815-Nutzer macht.
Ja.
Ich glaube, mittlerweile kann man sogar nur die eine Quelle zulassen, dann ist noch kein Riesensicherheitsrisiko. Früher gab es bei Android sogar nur die Schaltfläche insgesamt aus fremden Quellen zulassen. Müsste ich mal noch nachgucken, wenn es soweit ist, was ich denn da tun muss. Aber früher wäre es sogar ein Sicherheitsrisiko gewesen, weil man nur entweder alle oder gar nichts zulassen konnte.
Naja, das wäre Google schon ein bisschen optimiert haben jetzt mit dem EU-Recht. Aber weiß ich zu wenig, wie Google das umsetzt. Bin halt da ein bisschen mehr im Apple-Universum, und da ist jeder überrascht, wie weit Apple eigentlich geht, was sie mittlerweile alles erlauben werden. Aber alle halten die Hand nur auf. Weil das ist nämlich auch spannend. Selbst wenn es ein Webstore ist, also jetzt, ich weiß jetzt von Apple, weil das immer wieder mal hart diskutiert wird, zuletzt, selbst wenn es Apple ist und du dann über so einen Drittstore, egal wo der ist, eine App installierst, will ja angeblich Apple auch noch Geld.
Ja, okay. Warum nicht?
Kann die Gründe nachvollziehen, ob ich es immer gut finde, ist nochmal was anderes. Aber ich kann die Argumentation nachvollziehen, warum man dafür Geld möchte. Ob der Preis die Höhe gerechtfertigt ist, weiß ich nicht. Habe ich natürlich keinen Einblick. Soweit ich weiß, macht Google das zwar mit einer anderen Philosophie dahinter, aber die wollen auch noch Geld auf, also Hand aufhalten und da auch was dafür haben.
Ja, also wenn
also ich bin hochgespannt, weil es kommt ja im Juli schon. Also und vor allem, wie viele und welche Apps da drin sein werden, Michael. Ist es dann vielleicht einfach nur so ein Auszug aus dem Windows Store? So Universal-Apps? Kennen sie eh, also dann weiß ich nicht. Wer soll denn das machen?
Ja, 12 verschiedene Candy Crushes halt, Rüdiger. Und vielleicht tun sie noch ein, zwei Mobile-Titel exklusiv für ihren App Store ankündigen bei ihrem tollen Xbox Showcase.
Ja. Für ein paar Hardcore, wenn Achievements drin waren, das stimmt auch.
Ja, aber das wäre schon zu aufwendig. Da müssten wir die Spiele anpassen quasi. Du müsstest ja die Achievements erstmal reinprogrammieren.
Hm. Ja, außer es gäbe intern schon Errungenschaften, dann müsste das halt einfach irgendwie mappen, linken, vernetzen. Vielleicht ist das nicht so schwer, aber ja, die Hoffnung habe ich nicht. Und das ist ja dann auch nur, das sind ja dann auch nur ein paar tausend User, die dann da Spaß hätten. Das ist ja nichts.
Das sind ein paar tausend User mehr als ohne.
Ja, okay. Dass man Anfangserfolge hätte, wenn die ganze Achievement-Community sich die ganzen Apps runterlädt und spult wie Sau, dass man dann die ersten 2-3 Monate Zahlen
vorweisen kann, ja.
Genau, vorweisen kann, das war das Wort. Aber nein, so weit denken die nicht, Michael.
Ich hoffe übrigens, dass man nicht zu viel hört. Hier sind Handwerker am Haus, ne? Manchmal hört man es bestimmt ein bisschen. Ich habe gerade mal die Bohrmaschine wegmuten müssen.
Ja, für mich hat es so fast okay, als ob du neben dem Kurstall bist. Aber ich habe mich schon gewundert, wo sind denn bei dir in der Nähe Kühe? Habe ich noch nicht wahrgenommen, dass du jemals gesagt hast. Und, ja, Bohrer ist auch okay.
Hast du denn diese Woche noch was, Rüdiger?
Naja, ich meine, gestern ganz frisch war ja eigentlich ein bisschen positiv gestimmt, weil man ja ein Jahr Asus ROG LA gefeiert hat und man so geheimnisvoll getan hat, dass es ja so eigentlich ein LA 2 sein könnte. War es aber nicht, ja. Sondern nur ein Update.
Mit größerem Akku, juppie!
Ja, also genauen technischen Details gibt es am 2. Juni, also muss man sich ja fast einen Monat Zeit lassen. Und es gibt endlich ein schwarzes Gehäuse, da haben ja auch viele ein Problem, dass das Gehäuse weiß war. Ich weiß auch nicht, was die für ein Problem haben. Und sie haben ein bisschen rumdoktert und sie versprechen mehr Akku. Manche interpretieren, dass es doppelt so viel ist wie jetzt. Manch mit 30-40% ist zu wenig, also keine Ahnung. Was aber sein könnte, ist, dass dieses Refresh, dieses ROG Ally X wird es heißen, also X, mehr Speicher kriegt und damit vielleicht ein bisschen mehr Grafikleistung ist, weil der Prozessor bleibt gleich, also das haben sie schon gesagt. Dieser Z1 Extreme, der bleibt gleich.
Ja, wird. Habe ich auch mitgekriegt, habe ich jetzt aber tatsächlich gar nicht auf mein Zettelchen gehabt, weil wir werden sehen. Also, im Prinzip haben sie ja nichts gesagt.
Ja, in dem Stream nicht, aber es gibt bei The Verge gibt's einen Bericht, der so ein bisschen mehr sagt. Das ist so aus dem Interview raus. Zusammengefasst, was sie dann doch gesagt haben, auch wenn sie technisch nichts gesagt haben. Aber ja, also ich hätte es ein bisschen mehr gefeiert, wenn es tatsächlich eine echte Upgrade gibt und nicht nur so ein Refresh nach dem Motto. Wenn sie aber sagen, die Zeit ist noch nicht reif, so einen echten technischen Upgrade zu bringen, weil es dann noch schwierig ist, ist es ja okay. Für mich zeigt es halt, dass ihr Gerät funktioniert, also dass es der Markt auch genommen hat, dass es hier mittlerweile tatsächlich User gibt, der Markt gibt, und dass man da weitermacht. Das finde ich gut.
Noch gibt es diesen Markt, denn Nintendo hat ja auch bekannt gegeben, dass noch in diesem Geschäftsjahr, also bis in den Frühjahr nächstes Jahres, die Nintendo Switch 2 endlich angekündigt wird, Rüdiger. Und wenn die alle solche Geräte rausbringen, dann kann man ja vielleicht vermuten, ob nicht Nintendo Switch 2 eine ähnliche Leistung haben könnte. Was ja, für Nintendo-Verhältnisse ja Hightech wäre.
Du bist fies. Ja, da gibt es ja schon die ersten Gerüchte, dass sie so auf einer PlayStation 4, Xbox Series S angesiedelt wäre, die technische Ausstattung einer Switch 2.
Da ist dann halt die große Preisfrage, weil wenn die Nintendo Switch 2 eine ähnliche Leistung wie all diese Handheldgeräte hätte, aber Nintendo Preise aufrufen würde, dann wäre die ja entsprechend günstiger und würde die Konkurrenz wahrscheinlich sogar vom Markt fegen, weil steht immer noch Nintendo dahinter und alles, was jetzt auf der Rock Alley oder auf dem Legion Go läuft, würde da dann auch theoretisch hinportierbar sein. Vielleicht sogar durch schlankere Betriebssysteme als Windows besser. Dann hätte Nintendo richtig, richtig Chance, den Markt mal wieder aufzuwirbeln. Aber ja, wenn die das jetzt ankündigen und es dann noch ein Jahr geht, bis es rauskommt, dann ist das halt vielleicht schon gar nicht mehr so. Dann sind die anderen schon weiter. Wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein. Endlich hat Nintendo offiziell gesagt, dass sie noch mitspielen wollen, Rüdiger.
Hast du da etwa drauf gewartet, Michael? Gibt's ja gar nicht.
Ich habe da nicht so drauf gewartet, also außer halt aus fachlichem Interesse, ne? Ich bin mal gespannt. Ich bin gespannt. Mehr nicht. Ich glaube, Nintendo müsste vieles tun, um mich da ausflippen zu lassen.
Ja, wahrscheinlich.
Sony hingegen hat es die vergangene Woche geschafft, massenhaft Spieler ausflippen zu lassen, Rüdiger. Das war Boss-Überleitung.
Das war mega, ja.
Und zwar sollte bei Helldivers ein PlayStation Network-Account verpflichtend werden. Was es anscheinend schon zum Start eigentlich hätte sein sollen, aber du selbst hast uns von bösen Serverproblemen und so berichtet. Und da haben sie viele Sachen abgeschaltet und unter anderem auch diesen PlayStation Network-Account-Zwang. Deswegen gab es den vom Start weg nicht. Das ist so die offizielle Verlautbarung. Und jetzt sollten halt alle Spieler, also neue ab fast sofort und schon bestehende hätten noch einen Monat Schonfrist gehabt, gezwungen werden, sich einen PlayStation Network-Account anzulegen. Und wie die PC-Spieler-Community so ist, waren die nicht so happy, dass das so im Nachhinein kommt. Und eigentlich ist es ja auch nichts Besonderes. Man muss ja, weiß ich nicht, wenn Xbox-Spiel auf Steam kaufst, von Anfang an einen Account anlegen, sich mit seinem Xbox-Account einloggen, seinem Microsoft-Account. Für andere Sony-Spiele, die geportet wurden, gilt das, glaube ich, auch. In dem Fall war es halt, es kam so aus dem Nichts im Nachhinein. Es war kein, ja, es ist kein so richtiges Sony-Spiel, deswegen ist es vielleicht noch ein bisschen schlechter aufgenommen worden. Und dann gab es erstmal Review-Bombing, Shitstorms und andere Probleme. Zu denen komme ich gleich. Und mittlerweile, meine Woche Urlaub ist rum, ist Sony auch schon zurückgerudert und verzichtet auf den Account-Zwang. Und ich glaube, dass sie sogar hinkriegen, dass sich die Reviews relativ weit erholen, weil die halt mit der Community gut umgehen können und die schon in die Richtung lenken werden, so für die Freiheit auf Steam oder sowas. Was mich daran ein bisschen, ja, muss man wegen dem Accountzwang so auslippen, ich erstelle mir eh bei jedem Scheiß einen Account. Ich würde es nicht. Aber ja, wenn ich das Spiel gekauft habe, davon nichts zu sehen war und ich werde hinterher gezwungen, dann kann mir das zumindest übel aufstoßen. Ob ich da jetzt so auslippen muss, weiß ich nicht. Was ich viel dramatischer finde, ist die technischen Probleme, in Anführungszeichen, die das aufgeworfen hat oder hätte. PlayStation-Accounts kann man gar nicht in allen Ländern dieser Welt erstellen. Also hätten alle Spieler, die das in so einem Land gekauft haben, und da hat scheinbar irgendwie kein Mensch dran gedacht, plötzlich in einem Monat nicht mehr spielen können. Oder es sich in Kürze, wenn sie es jetzt erst kaufen, gar nicht mehr kaufen müssen. Und das ist natürlich so ein Showstopper für diese Länder, die wohl auch gewisse Teile der Helldivers-Community ausmachen. Es ist dann auf diversen Online-Stores nicht mehr gelistet worden für diese Länder. Und ist es zum Teil, Stand gestern Abend, also Donnerstagabend, auch immer noch nicht. Und da muss man jetzt erstmal ganz viel reparieren, was man sich kaputt gemacht hat durch diese Verlautbarung. Weil natürlich, wenn du das Spiel im Land nicht spielen kannst, warum sollte es dann gelistet werden? Und wahrscheinlich hätte denen auch noch eine ziemliche Refundwelle gedroht, weil, also, so wie ich Steam einschätze, machen die es zwar nicht gerne, machen das aber durchaus mal bei wirklich begründeten Fällen, hätten die das Ding, glaube ich, einfach refundet für die Käufer in den Ländern, weil was sollen sie auch sonst machen? Das Spiel ist ja nicht mehr nutzbar. Und warum denkt an sowas keiner vorher, Rüdiger? Wie?
Ja, was soll ich dazu sagen, Michael? Das war hoffentlich eine rhetorische Frage. Weiß ich nicht.
Ich will, dass du mir das erklärst. Das ist ja eigentlich so, was den Bullshitometer angeht, ist ja nicht, dass Microsoft die Studios schließt und Sarah Bond rumschwafelt, die Meldung der Woche, sondern tatsächlich hat es PlayStation geschafft, durch so eine eigentlich im Verhältnis gesehen Kleinigkeit das Bullshitometer noch viel höher zu treiben, Rüdiger.
Naja, aber das ist nichts gegen Annie the Duck. Also bitte. Ja, ich keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also zu wenig Leute, Fachkräftemangel, muss unbedingt raus. Haben wir vergessen. Weil wir nur andere Probleme haben, das Ding am Laufen zu halten. Ich meine, der Start war ja wirklich, also mindestens 2 Wochen für mich, zwei Spiele habe ich geschafft. Weil die Surfer nicht erreichbar waren. Und in so einem hektischen Start und sowas könnte man schon vorstellen, dass man das vergisst. Und dann ist es halt einfach draußen in der Welt. Und dann realisiert man es erst einmal.
Ja, aber da muss man sich dann doch mal Gedanken machen, bevor man sagt, jetzt kommt der Accountzwang rein.
Ja.
Da muss man sich Gedanken machen, Rüdiger. Also sowas muss man doch wissen. Ja. Wir haben weltweit Erfolg. Wir sind weltweit eins der gehyptesten Spiele überhaupt. Aber diesen Account kann man überhaupt nur auf, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal 2 Drittel der Welt erstellen. Da muss einem doch irgendwann mal die Idee kommen, das könnte Probleme aufwerfen.
Ja, dann wird man analysieren und schauen, aus welchen Ländern auf Steam, aus welchen Ländern seine Spiele gekauft. Braucht man für die eine Sonderlösung oder ist es uns wurscht? Aber wir haben es einfach nicht berücksichtigt. Ja, ich bin da sprachlos bei sowas. Weil, ja, das ist denen ja ein verdammter Job, sich um seine Sachen zu kümmern und sowas im Kopf zu haben und die Eventualitäten zu berücksichtigen, weil sonst könnten sie ja gleich woanders arbeiten.
Ja, für die Demokratie, Rüdiger. Für Freiheit.
Ja.
Hast du noch was diese Woche?
Ja, lass mich überlegen. Also nein, eigentlich war es das, oder? Das war ja genug Drama eigentlich für 2 Wochen,
ja.
Wenn man nicht vorbei sei.
Eine kleine Side-Note habe ich noch, weil es uns hoffentlich auch irgendwann betrifft. Hades 2 ist in die Preview gegangen quasi, Rüdiger. Leider nicht auf der Xbox, sondern natürlich auf dem PC, auf Steam. Und Hades 2 wird geliebt. Super Bewertung, ist quasi aus dem Nichts gekommen. Es wurde mal angekündigt, dass es demnächst eine Preview geht. Aber wurde dann auch einfach gedroppt, kam keine zusätzliche Ankündigung mehr. Es wurde nie bekannt gegeben, wann dieses demnächst ist. Es war dann einfach plötzlich da und schlägt sich wohl richtig, richtig gut. Was man nicht weiß, ist, wie lange die Preview jetzt geht, wie lange es geht, bis es dann auch auf Konsolen erscheint und auf welchen. Also Xbox ist ja klar, aber ich habe in dem Zusammenhang mit der Rätselei, wie es denn jetzt weitergeht, den zeitlichen Ablauf von Hades gesehen. Das war ja auch erstmal auf Steam in der Preview, und da war es fast ein Jahr oder ungefähr ein Jahr. Und dann kam es erstmal auf die Switch. Und noch ein Jahr später kam es dann irgendwann auf die Xbox, scheinbar. Ich habe das nicht gefact-checkt, ich habe das nur gelesen. Ich hoffe doch sehr, dass es diesmal nicht so ist. Aber alles ist möglich. Gut, ich höre deine Begeisterung bis hierher.
Ja, was heißt Begeisterung? Begeistert bin ich erst, wenn es dann da ist. Und wenn es im Game Pass ist.
Das ist mir egal, ich kauf's auch. Game Pass ist bis dahin ja tot, wenn es erst in 3 Jahren kommt, Rüdiger.
Ja, da gibt es dann einfach nur ein zusätzliches Tier, da gibt es dann nur das Activision-Tier, das einfach nur mehr einen Zehner extra kostet.
Puh.
Oder du kriegst mit Game Pass nur einen Rabatt auf Call of Duty. Und ist nicht mehr Day One dabei. Ich kann mir da so viel vorstellen. Jetzt weiß ich schon, jetzt sind wir wieder am Anfang.
Ich
Aber
bin
eins nur,
gespannt.
marketingmäßig haben sie es ja aber auch ganz schön verkackt, oder? Mit diesen Studioschließungen. Weil parallel zu den Studioschließungen bringen sie einfach den Fire Vapor Special Edition Controller raus. Ist irgendwie ein bisschen komisch, finde ich. Den Fire. Higher and Fire.
Naja.
Ja, ich weiß schon. Ist jetzt nicht das Ding. Ich fand's nur halt irgendwie. Naja. Egal. Oh nein, ich will den Controller nicht.
Sie hätten ja auch einfach die Layoff Edition rausbringen können, Rüdiger. Und jedem als Abschiedsgeschenk mitgeben.
Mit einer persönlichen Widmung auf dem Akkudeckel.
Ja.
Das wäre nett.
Auf dem Akkudeckel wäre klug. Müssen Sie nämlich nur einen neuen Akkudeckel produzieren, wenn es dann bei Activision weitergeht. Wenn Sie langsam überlegen, Moment mal, warum haben wir eigentlich 3 Studios, die an Call of Duties arbeiten? Eins reicht doch.
Nein, Tati,
Oh.
das ist das Schlimme.
Hast du denn diese Woche was gespielt? Ich muss dir sagen, ich habe diese Woche nichts gespielt. Ich war unterwegs.
Nicht einmal auf deinem Legion Go.
Das ist der größte Spaß überhaupt, Rüdiger. Ich habe so gut wie jede Zugfahrt verschlafen. Ich war so fertig.
Ja, das ist natürlich wichtiger als zocken. Das ist schon klar.
Wir sind um 4 Uhr morgens in Urlaub gestartet, dann habe ich dann erstmal geschlafen. Und dann hatten wir einen Freizeitpark auf dem Programm und danach nochmal ein bisschen Zugfahrt. Da habe ich gerade weiter geschlafen. Und dann sind wir wieder früh aufgestanden, um weiterzufahren. Da habe ich geschlafen. Ja. Und dann kamen zwar die gemütlicheren Tage. Aber da waren es dann nur noch die Zugfahrten vom Hotel zu unserer Unternehmung. Und da habe ich es nicht mitgeschleppt. Da hätte ich wahrscheinlich sogar Zeit gehabt. Aber.
Ja, da hätte es auch nicht mitgeschleppt.
Ja, genau.
Verstehe. Ja, ich habe eigentlich nur ein Bing-Bing-Spiel gespielt oder zwei.
Das ist ja großartig. Warte mal. Muss ich ja mal als Bing Bing suchen hier. Als erstes muss ich Mauszeiger suchen. Ach, da ist er. Guck mal.
Oder sie versteckt.
Dann mach mal Bing Bing. Vielleicht kommt ja noch was, was mein Interesse weckt. Ich habe ja jetzt
Ja,
noch 3 Tage
dieses.
frei.
Ja, nein, dieses Spiel weckt sicher nicht dein Interesse, weil ich fand es auch tatsächlich irgendwie. Wir sollen sagen, gewöhnungsbedürftig vielleicht. Also sicher nicht mein Lieblingsspiel. Aber dennoch habe ich es geschafft, in einer akzeptablen Zeit, also für Easy Achievement Game, in einer akzeptablen Zeit, Prisonella DX durchzuspielen. Und Prisonella DX ist wirklich krass. Also Prisonella, ja, Gefängniswahnsinn. Und man spürt halt so, schaut aus wie so eine Spinne oder so. Und das Game ist quasi super kurz, aber super heftig. Es ist ein Jump'n'Run, Parkour-Fähigkeiten braucht man, also in Anführungszeichen, Hindernisse fallen, keine Ahnung was zu überwinden. Also irgendwelche Stacheln, Kreise, sonst irgendwas. Und es ist wirklich immer nur so einen kleinen Bildschirm groß, aber das ist so heftig vom Schwierigkeitsgrad her, in Anführungszeichen, gibt leichte Levels, es ist so heftig vom Schwierigkeitsgrad, dass man manchmal sofort beim Start stirbt. Also ein Schritt nach links oder rechts und man hat dann schon die Sägen im Fuß oder von wo auch immer. Aber das Spiel ist so aufgebaut, weil die Levels kämen quasi random, also die sind immer die gleichen von 1 bis, habe ich vergessen, wie viel das es insgesamt gibt, aber die Reihenfolge ist total unterschiedlich. Also es kommt 4, 1, 17, 31, 12. Und wenn man stirbt, ist es halt aus der Lauf, in Anführungszeichen. Gott sei Dank ist das nicht wichtig für die Achievements, weil da wäre ich ehrlich gesagt nicht weit gekommen. Das ist nämlich wirklich schwer, so einen Streak aufzubauen, dass man mal mehr wie 7, 8 am Stück schafft, ohne zu sterben. Wie gesagt, das war mir unterm Strich dann tatsächlich ein bisschen zu hektisch, im Sinne von, da habe ich halt zu schnell reagieren ist jetzt falsch, aber das war halt so wenig planbar. Erst wenn man die Levels dann in der 6., 7. Rotation gehabt hat, dann hat man gewusst, was man vorher falsch gemacht hat und hat es dann gleich nochmal falsch gemacht. Naja, sei es drum. Auf alle Fälle dauert es nicht ewig lang, also man konnte es trotzdem in circa 20 Minuten durchmachen, weil die Achievements straightforward sind, weil die nicht heißen scharf 10, 20, 30 Levels, was Erfolge sind, sondern egal welche, irgendwelche 10, 20, 30 Levels, und so passiert es halt einfach im Laufe der Zeit, dass halt die Levels, die ein bisschen einfacher sind, irgendwann wiederkämen und es zählt dann quasi da dazu, dass man da dann einfach zum Ausgang kommt. Also wie gesagt, die Levels sind super kurz und deswegen gibt es da dann, wenn man stirbt, immer wieder mal Levels, die dann leichter sind, und die schwierigen muss man quasi nie wirklich schaffen, sondern Worst Case hat immer das gleiche Level, das man drauf hat. Hoffen, dass das kommt. Gibt dann noch ein paar so Achievements wie Münzen sammeln. Das ist tatsächlich dann das längste, weil es in diesem Levelverlauf, da braucht man aber gar nicht so große Rücksicht nehmen, gibt es immer irgendwelche Münzen. Die nimmt man mit, egal ob man stirbt oder ob man schafft. Die werden einfach hochgezählt. Und das letzte Achievement, das ich da brauchte, waren eben 500 von diesen Münzen. Hatte ich noch ein bisschen dann zu spielen, weil, ja, die nicht so sehr gesegnet sind, die Levels mit diesen Münzen. Dann eben sterben von den unterschiedlichen Sachen, also von so einer Sägeblatt, von einer Kanonenkugel, dass man irgendwo reif halt untergeht. Es gibt da so manchmal, die da sind. Da gibt es aber, die meisten sind friedlich, in Anführungszeichen. Das hat auch ein bisschen Verwirrung gestiftet, weil die Grafik halt auch sehr, sehr, sehr grob pixelig ist. Ansonsten, wie gesagt, straightforward, Levels, irgendwelche Levels, einfach insgesamt 30 schaffen. Einmal muss man mit einem anderen Skin spielen, weil da gibt es auch ein paar Skins, die scheut man frei, nicht nur durch Geld, sondern auch wenn man zum Beispiel das erste Mal 5 Levels am Stück schafft, dann scheut man auch schon einen Skin frei, der reicht dann voll und ganz für diese Achievements. Also im Großen und Ganzen ein hektischeres Game, aber jetzt nicht so brutalst schwer, dass man es gar nicht schafft, aber nur hektisch und grob pixelig und schnell, also hat eine hohe Pace, wenn man immer wieder Restart macht, man ist sofort drin und sofort bewegen sich irgendwelche Teile. Das ist für mich alten Mann ein bisschen schwierig gewesen. Nichtsdestotrotz schafft man es schnell und deswegen auch meine Empfehlung für diese Woche, Prisonella DX, die üblichen 5 Euro. Und gepublished von wem? Von Rataleika Games. Also keine Title-Updates zu erwarten, aber trotzdem 1000G mehr auf eurem Achievement-Konto.
Wunderbar, Rüdiger. Ja, so schnell, bevor die Bohrmaschine wieder losgeht, muss ich sagen. war's das dann für die Woche, oder?
Ja, packen wir zusammen.
Gut, ihr schreibt uns unter gamingpodcast.splitscreen@gmail.com. Wie seht denn ihr Microsofts glasklare Geschäftsstrategie so? Oder ihr schreibt auf Twitter/x@castsplitscreen. Und natürlich könnt ihr uns auf Spotify auch einen Kommentar direkt unter der Ausgabe dalassen. Und ich bin mir... Jetzt habe ich fast vergessen, Rüdiger. Ich meine fast, wir haben noch Post gekriegt. Ja, haben wir. Haben wir
dann hau raus.
Vor 4 Tagen haben wir vom Soccer Girl Post gekriegt über die Podcast-Folge vom 28.04. Was soll das, Soccer Girl? Warum hinkst du so stark hinterher? Nein, alles gut. Sie fand die Folge richtig stark. Die letzten Podcast-Folgen waren eher etwas düster und deprimierend. Willkommen in dieser.
Was ist das? Ja, genau.
Am Ende wurde die Folge dann zwar etwas langweilig, aber das liegt daran, dass mich Achievements nicht interessieren, beziehungsweise nicht mehr, hat sie geschrieben. Und jetzt kommen noch Anmerkungen zu unseren Themen. Sie überlegt sich, ob sie mir jetzt, wo sie einen Balkon hat, ein Balkonkraftwerk zulegen soll.
Ja, macht es.
Ein Hinweis an mich, dass Rüdiger und Soccer Girl zusammenhalten müssen im Inhaltsgebiet, weil Oberbayer.
Verrat doch das nicht.
Ich weiß nicht mal, ob du Oberbayer bist. Ich weiß nur, was ich schreibe.
Ja, doch, Logo.
Was Alter. Weiß ich, das ist alles das Gleiche. Das gehört alles zu Österreich.
Von mir aus.
Sie findet sehr gut, wenn die Influencer weniger auf der Gamescom sind. Ihr geht es um die Games und Entwickler und nicht um die Influencer. Sie möchte wissen, ob wir dieses Jahr auf die Gamescom gehen. Ich vermute mal, ich nicht. Ich weiß gar nicht, wann die ist.
Ende August.
Ich denke nicht, dass ich da Urlaub habe. Darauf wollte ich hinaus. Ja, genau. Soccer Girl kann arbeitsbedingt maximal am Wochenende gehen und möchte so gerne in den Business-Bereich. Außerdem hofft sie, dass Pico dieses Jahr wieder auf der Gamescom ist und ihr neues Headset, die Pico S4, vorstellen. Na, das ist ja auch eher ein Rüdiger-Thema, ne?
Ein bisschen zumindest, ja.
Dann, jetzt kommen die Hoffnungen zum Xbox Showcase im Juni. Also zum ersten Mal hofft sie, dass sie es anschauen kann und ist gespannt, dass ob etwas über das VR-Headset gebracht wird, welches in Kooperation mit Meta entstehen soll. Ich, Michael, brauche ihrer Meinung nach kein PSVR 2-Headset, weil das ist tot. Ich soll mir lieber die Pico 4 kaufen. Dann können Rüdiger, sie und ich gemeinsam zocken. Pico ist nämlich noch am Leben. Es ist voll die Werbeveranstaltung für Pico. Hey. es gibt schon ein paar gute und längere VR-Titel, sowohl Standalone als auch bei Steam VR. Rüdiger, hast du etwa eine Quest 3, da du dort so gut bei den Games informiert bist? Hast du, Rüdiger? Hast du?
Die Antwort ist ja.
Ach, wo bleibt's Review, Rüdiger?
Welches Review?
Ist es gut? Soccer Girl will auch schon seit längerem gerne mal eine VR in einer VR-Halle spielen. Leider hat sie niemanden, der mit ihr dorthin gehen würde. Und allein macht es keinen Spaß. Da kann ich sie gleich zu Hause bleiben und auf der Pico zocken. Und als Anmerkung, wir dürfen sehr gerne mehr über VR sprechen. Ja, Anmerkung zur Kenntnis genommen, aber ich kann schlecht über Dinge reden, von denen ich ein wenig Ahnung habe. Also klar könnte ich das, dann wäre ich halt so ein richtiger Influencer. Aber ich ziehe es vor, über Dinge zu reden, von denen ich wenigstens ein bisschen Ahnung habe.
Ja.
Rüdiger hingegen könnte einfach mehr mit seinen 12 VR-Brillen veranstalten.
Ja, aber das ist halt so isolierend, wenn du so eine Brille auf hast. Das ist tatsächlich so.
Das ist das Gute dran, Rüdiger. In jeglicher Hinsicht.
Ja, das
Hinsicht.
Ist das Gute und das Schlechte daran. Das ist beides in einem.
Ja, aber wenn das PlayStation VR 2 schon tot ist, Rüdiger, dann bräuchte ich ja einen leistungsstarken Gaming-PC und eine VR-Brille. Das wird ja doch teurer als eine PlayStation 5 und eine VR-Brille. Da sehe ich mich demnächst nicht über VR reden. Also es sei denn natürlich, uns möchte ein Gaming-PC-Hersteller sponsern, die VR-Brille kaufe ich dann halt.
Ja, du kannst ja die Quest 3 zum Beispiel einfach an einen PC aufstecken, das ging ja.
Ja, genau.
Du brauchst also nur einen PC.
Ja, genau.
Also andersrum, die Brille ist ja dann nicht das Problem von den Kosten her, sondern.
Ja, deswegen kaufe ich mir ja die Brille.
Ja, aber die Brille kannst du ja standalone.
Ja, da habe ich schon Berichte gehört. Zwar sind die nicht mehr ganz up to date, aber das ist wohl dann bei den meisten der Brillen, wo das geht, ein bösartiger Leistungsunterschied, beziehungsweise da läuft dann halt auch schon gar nicht mehr alles. Wenn, dann möchte ich ja das Premium-Erlebnis, Rüdiger.
Oh, da habe ich natürlich auch keinen Vergleich. Allerdings, wenn du die Top-Titel auf der Pico und auf der Quest anschaust, dann würde ich bezweifeln wollen, dass das auf PC mit den Top-Brillen so viel besser ist. Weil es ist schon wirklich gut geworden, weil es liegt ja auch an der Auflösung im Headset. Und da spulen diese beiden Geräte ganz oben mit, wenn die Quest 3 meines Wissens nicht sogar im Moment die beste ist, die damit die höchste Auflösung hat. Aber da bin ich nicht ganz sicher, weil so tief bin ich dann auch nicht drin, was es noch gibt. Aber diese Standalone-Brillen wie Pico und Quest 3 für den Preis, wo du die kriegst,
wie gesagt,
wirklich auf einem guten Niveau.
Ich habe mich mal informiert gehabt seinerzeit, das ist leider nicht mehr ganz aktuell, und da war es halt so, dass die Auflösung, wenn du es über einen PC hast laufen lassen, die dann wirklich ausgegeben wurde an der Brille, doch ein bisschen höher sein konnte. Oder bei der gleichen Auflösung mehr Details oder so, weil die Brille hat halt begrenzte Rechenpower und wenn der PC das Rechnen übernimmt und die Brille es nur dastehen muss und der PC entsprechend potent ist, wie gesagt, richtig guter Gaming-PC, dann soll da der Unterschied schon zu dem Zeitpunkt zumindest beträchtlich gewesen sein. Und ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass es solche Unterschiede auch heute geben wird.
Ja, das kann ich nicht ausschließen. Aber wie gesagt, ich bin eigentlich mit den Top-Titeln eigentlich auch schon zufrieden, wenn man nur 500 Euro ausgeben möchte.
Aber gut, ich werde mir das mal aus Neugierde werde ich nachher mal Pico googeln oder so. Nicht kaufen, Urlaub war teuer, aber googeln. Und gut. Jetzt können wir wirklich zum Ende kommen. Macht's wie Zockergirl, schreibt uns. Wohin, habe ich schon gesagt. Was, habe ich auch schon gesagt. Gut. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, letzte Wort hat wie immer der Rüdiger. Tschüssi.
Ja, ich mach's kurz. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Grübelt's nicht so sehr nach, was jetzt Microsoft macht oder nicht. Spurt's einfach das, wozu ihr Bock habt. Sage jede Woche. Und was die anderen mit uns vorhaben, das werden wir dann schon mitkriegen. Also, und wir haben es maximal mit unserem Käufen zur Auswahl. Wie sagt man denn? Ja, egal. Also, wir hören uns nächste Woche wieder. Hoffentlich ist das Drama dann nicht ganz so groß. Hoffentlich gibt es dann wieder mal ein bisschen mehr Games-related Content. In diesem Sinne, wünsche euch eine schöne Zeit und wir hören uns nächste Woche. Pfiat euch. Ciao, baba.